For a Better Working Life, der NWX Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Interview.
Ja, guten Morgen zusammen. Nina Zimmermann, du bist Geschäftsführerin von Kununu. Das ist die größte Arbeitgeberbewertungsplattform im deutschsprachigen Raum.
Ja.
Ihr seid Pionier in Sachen Kultur und Transparenz. Und wir sind heute auch Pioniere, weil das ist in der Tat der allererste NWX-Podcast, den wir vor Publikum aufnehmen. Das heißt, wenn es irgendwelche Geräusche im Hintergrund gibt, wenn jemand klatscht, lacht, sich beschwert, genau, transparent sind wir heute ganz besonders. Deswegen macht doch noch einmal Lärm für die Zuhörer, die dabei sind. Vielen Dank, das macht ja gleich viel mehr Spaß.
Ja, absolut.
Nina, schön, dass du bei uns bist. Kununu, euch gibt es ja schon ein paar Jahre. Ihr beschäftigt euch mit dem Thema Transparenz, Arbeitgeberbewertung. Das heißt, ich kann, wenn ich zufrieden bin, wenn ich unzufrieden bin, kann ich öffentlich sagen, wie mein Arbeitgeber so ist aus meiner Sicht. Ich kann ihn raten und so weiter. Welche Mission verbirgt sich hinter diesem Angebot, hinter diesem Service?
Ja, also Kununu gibt es erstmal seit 17 Jahren. Das glaubt man fast gar nicht mehr. Wir stehen genau für diesen Punkt, wie du sagst. Wir stehen für Transparenz. Wir wollen auch ein Stück weit die Arbeitswelt besser machen. Das treibt uns wirklich an. Es gibt Mitarbeiter bei uns, die wirklich jeden Tag davor aufstehen, weil sie sagen, sie wollen wirklich Transparenz schaffen. Die wollen die Möglichkeit geben, dass Unternehmen sich präsentieren, aber dass insbesondere Mitarbeiter wirklich ganz transparent viel über Unternehmen erfahren können.
Jetzt ist es ja so, dass wir beide uns schon relativ lange kennen. Ich glaube, das können wir ja oder sollten wir an dieser Stelle auch sagen. Wir sind ja im Prinzip Kollegen. Ich bin bei der New Work SE, du bei Kununu. Wir sind sozusagen die Muttergesellschaft. Ich bin sozusagen deine Mutter heute.
Ja, okay, das ist ein spannender Gedanke. Ich muss damit erstmal klarkommen.
Ja, okay. Also vergessen wir das. Also okay. Wir kennen uns schon länger.
Ich kann nicht mehr ausschneiden.
Ich habe dir aber nie die Frage gestellt, warum, was fasziniert dich daran? Was ganz persönlich? Ich meine, du kommst ursprünglich aus England.
Ja.
Ein Land, was von klein auf auch in den Schulen schon für Transparenz steht. Lehrer werden bewertet, Universitätsprofessoren, Dozenten werden bewertet, etc. Das ist ja relativ stark in der englischen Kultur verwurzelt. Hat das damit zu tun? Was ist deine Faszination an dem Thema?
Ja, das stimmt. Als ich damals angesprochen worden bin für die Rolle bei Kununu, ich habe sofort gesagt, ja, kenne ich, finde ich super. Weil ich weiß auch, dass wir ein bisschen am Markt provozieren. Ich weiß auch, dass nicht jeder Unternehmen uns toll findet. Aber wir leisten einen wichtigen Beitrag. Und genau wie du es sagst, dieses Thema Transparenz, dieses Thema Feedback ist mir persönlich so wichtig. Ich bin damit aufgewachsen, ob es in der Schule geht oder ob es im Arbeitsumfeld. Gehaltsdaten sind auch relativ transparent. Gerade am Anfang eine Karriere muss man sich orientieren. Und das fehlt einfach im deutschsprachigen Raum. Und da, finde ich, leistet Kununu einen unfassbar wichtigen Beitrag.
Jetzt sag doch nochmal, die Mission der Firma hast du schon beschrieben. Das ist ja sozusagen eine, wenn du so willst, das ist ja eine theoretische Übung. Wie profitiere ich ganz persönlich davon? Also du hast über Gehaltsdaten gesprochen. Wenn ich einen Job suche, finde ich natürlich ein Kununu-Rating und sage, naja, wie ist denn die Firma wirklich, mal jenseits der Hochglanzbroschüren und der Employer-Branding-Aktivitäten, die immer toll aussehen. Wie profitieren Menschen davon und wie profitieren Unternehmen davon?
Ja. Also ich fange mal beim Unternehmen an. Ich glaube, wir sind immer noch da in einer Welt, wo wir sehr nach Karriere-Websites und das ist sozusagen die digitale Hochglanzbroschüre.
Ja.
So. Und da sind wir immer noch. Das heißt, Unternehmen suchen sich meistens tolle Sätze aus, die sind austauschbar, die hören sich alle wunderbar an. Aber wie soll man sich da orientieren? Wie soll man sich da differenzieren? Und jedes Unternehmen ist doch ein bisschen anders. Und dieses Thema Authentizität, womit wir uns alle ein bisschen schwer tun, ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen jetzt kein Bashing-Plattform sein. Wir wollen wirklich einfach transparent zeigen, es gibt niemals die perfekte Firma und es gibt auch niemals der perfekte Mitarbeiter. Und es gibt ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. In diese Wahrnehmung geben wir einfach eine Plattform. So, das heißt konkret bei uns, Ja, es gibt die Sternebewertung von 1 bis 5, aber das ist nicht wirklich der Mehrwert. Der Mehrwert liegt in der Texte. Wenn man beschreibt, wie der Vorgesetzte ist oder man beschreibt, wie die Kultur ist oder wie sind Prozesse und so etwas. Und ich sage auch da, was für eine wirklich verrückt und chaotisch klingt, ist vielleicht für der andere, genau, ich will so ein chaotisches Umfeld, weil ich da was bewegen kann. Und daneben kann man lesen über, wie die Kultur ist und genau, Gehaltstransparenz ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil.
Wenn du von Authentizität sprichst, ist ja so ein beliebtes Wort. Ja. Aber du sagst ja, wenn ich es richtig verstehe, sagst du damit, als Unternehmen versuch nicht sozusagen es allen recht zu machen und sozusagen so zu sein, wie alle sind, das perfekte Unternehmen, weil das gibt's nicht. Sei wie du bist, dann findest du auch die Leute, die zu dir passen. Ist das ungefähr richtig verstanden?
Ja, genau. Das ist genau so eine, ich hatte gerade auf der OMR dieses Beispiel gebracht, dass ich mir einen Nutzer neulich gesprochen hat, der einen E-Commerce-Job gesucht hat und hat gesagt, ich suche ganz genau nach einer bestimmten Firma. Und der hat genau nach diesem chaotischen Umfeld gesucht. Die Unternehmen mag das gar nicht, dass der vielleicht so chaotisch dargestellt wird. Aber der E-Commerce-Manager hat gesagt, da habe ich das Gefühl, dass ich gegebenenfalls einen Impact haben kann. Das wiederum für ein Unternehmen ist doch wertvoll, weil das ist der sogenannte Cultural Fit. Und da spart man auch wahnsinnig viel Geld, wenn man die richtigen Talente anzieht und auch behält. Das ist auch wichtig, dass man dieses Thema Retention noch mal ganz oben auf die Liste hat.
Retention. Aber unabhängig von der, also machen wir vielleicht ein bisschen später die Retention. Mhm. Vielleicht noch mal ein bisschen früher in dem Serviceangebot, was ihr eigentlich habt. Die Frage ist ja schon, was mache ich eigentlich als Unternehmen? Du hast gerade schon gesagt, wenn ich ein Review habe, was mir nicht gefällt, was ich vielleicht unfair finde, was ich zugespitzt finde, wo ich sage, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Also bin ich nicht Opfer, das ist ein bisschen der Elephant in the Room, ja. Also bin ich nicht Opfer von irgendwelchen anonymen Kritikpunkten und ich kann mich im Prinzip gar nicht wehren und irgendjemand da draußen definiert meine Wahrnehmung, mhm. indem er einfach schlechte Laune macht, weil er aus irgendeinem Grund mich nicht leiden kann. Mhm. Das ist ja so ein bisschen eine Wahrnehmung, die man durchaus hört. Ja. Was sagst du dazu?
Ja, zweierlei Antworten. Das eine ist grundsätzlich faktisch, wenn man glaubt, dass jemand eine Bewertung geschrieben hat von jemandem, der nicht bei dieses Unternehmen gearbeitet hat oder Sachen behauptet, die man weiß nicht wahr ist. Beispielsweise, es gibt keinen Kaffee im Büro. Es klingt ganz banal. Ja. Da kann man sich ganz offen und ehrlich bei uns melden. Ja. Und wir schauen uns an. Wir lassen die Bewertung prüfen und nehmen unsere, Verantwortung als Plattform richtig ernst.
Wie prüft ihr das? Also ich rufe an und sage, das ist eine Bewertung, die stimmt nicht. So, und dann
man meldet sich, wir haben Menschen, wir haben KI und wir haben Menschen. KI hilft uns im Vorfeld, gewisse Bewertungen, die gegen unsere Regelung zum Beispiel, Schimpfwörter sind nicht erlaubt, man darf keine Namen nennen. Wir haben wirklich Content Guidelines. Und wenn man gegen dieses Guidelines verstoßt, dann da hilft uns KI. Mhm. Aber wir haben wiederum ein Team von über 30 Menschen, die wirklich einzeln dann reingehen und gegebenenfalls diese Beschwerden dann nochmal einzuprüfen und bei den Mitarbeitern sich melden.
Okay, das heißt, die gucken, ob der wirklich da gearbeitet hat.
Genau, ja. Man muss dann auch Beweise liefern. Mhm. Es bleibt immer anonym, das ist sehr wichtig, ja. Aber diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst.
Okay.
So, das ist das eine, dass alles in diese Richtung geht. Mhm. Und in den anderen Bereich, wenn ich so offen sein darf.
Bitte, wir sind ja unter uns.
So, wenn eine schlechte Bewertung reingeht, dann erstmal sage ich durchpusten, in sich gehen, weil es ist einfach emotional. Wer mag eine schlechte Bewertung? Mir geht's genauso. Es ist nicht, als ob wir auch nicht bewertet werden auf den Plattformen. Wenn man erstmal eine schlechte Bewertung liest, dann sagt man einfach, das stimmt nicht. Kann nicht stimmen. Das ist nicht wirklich ernst gemeint. Das ist nicht fair. Okay. Aber es ist Feedback. Wir sagen immer wieder, Feedback ist ein Geschenk. So, das muss man erst, ich sage immer, nimm es intern mit, welcher Bereich war das, weil meistens steht, was in Marketingfunktion, vielleicht ist das etwas, wo man mit den People Managers reden können, also gibt es eine Möglichkeit intern, sich damit zu beschäftigen. Denn das andere ist, lass Feedback einfach stehen auf den Plattformen. Denn die größte Fehler, die die meisten Unternehmen machen, ist nicht zu antworten.
Ah, okay.
Mhm. Nicht zu antworten ist fatal, weil es ist halt so, wenn da keine Antwort steht, dann wird man einfach über 40% sagen, dann stimmt es einfach.
Also Schweigen ist Bestätigung sozusagen.
Genau. Okay. Mhm. Aber über 50% sagen, es ist wichtig, wie ein Arbeitgeber antwortet. 75% sagen auch, dass die bereit sind, ihre Meinung zu ändern, je nachdem, wie ein Unternehmen antwortet.
Ah, okay.
Das ist sehr, sehr wichtig. So, baut man ab, hat man gerade eine schwierige Zeit, geht man durch eine wirtschaftliche Krise. Die Menschen sind nicht blöd, die können auch mit Kontext leben. Geben Sie den Kontext und nicht vergessen, dieses Antwort ist nicht nur eine Antwort auf diese einzelne Bewertung, ist eine Zeichnung der Wertschätzung vom Feedback insgesamt. Und diese Fehler macht man immer wieder. Ich war nach dem OMR bei einem Abendessen einen Tag nachher und habe mit einem interessanten Geschäftsführer gesprochen, der, bevor ich hingesetzt hat und erfahren hat, dass ich bei Kununu bin, schön gerne seine Meinung gesagt hat, wie er das findet.
Das ist ein Geschenk.
Feedback. Und ich dachte mir, oh, das wäre ein toller Abend sein. Naja, und dann hat er mir gesagt, wie es ihm total egal ist, was über ihm geschrieben wird. Das ist eh alles Blödsinn und bla. Und so hat er geredet. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, naja, du machst echt einen Fehler. Ich habe ihn im Laufe des Abends bekehrt. Davor bin ich sehr froh. Aber er hat wirklich den Fehler gemacht, dass er meinte, es ist mir doch egal. Ich weiß, dass es alles nicht so ist. Und ich bin halt so, wie ich bin. Und wenn jemand es nicht mag, dann ist es halt so. So, ich dachte mir, okay, so kann man auch damit umgehen.
Also ja, ich vielleicht ist es ein Vergleich, den du ein bisschen absurd findest, aber ich denke dann manchmal so an, ich sag mal, Hotelbewertung oder Airbnb-Bewertung. Du hast Menschen, die schreiben, das war irgendwie eine Katastrophe, diese Bude, ja. Und dann gibt es jemanden, der nicht antwortet und du denkst, okay, ist eine Katastrophe. Oder jemand schreibt, ja, wir hatten irgendwie neues Servicepersonal, haben wir mittlerweile eingestellt, stimmt alles nicht mehr, danke fürs Feedback, ja. Haben wir geändert. Und du denkst, ja. Alles klar, kann ich hinfahren. So ist es wahrscheinlich so ein bisschen genau. Bei Kununu. Das heißt, ich bin so in dem Moment, wo ich Feedback gebe, ist es ja eigentlich auch eine kulturelle Message. Das heißt, ich gehe mit Feedback um, ich nehme das an, ich antworte dir, ich bin nicht beleidigt, sondern, ja, oder ich kann mich auch positionieren und sagen, was denkst du davon, wenn ich sagen kann, hey, ich verstehe, dass dir das nicht gefällt, wir machen es aber trotzdem und hier ist der Grund, warum wir das tun. Und dann können die Leute, die das nicht schlimm finden oder sogar positiv finden, das sogar anziehend finden, während jemand, der es nicht mag, kommt dann halt auch nicht, der passt aber auch nicht zu meinem Unternehmen. Yeah. Ist das sinnvoll,
das ist so genau zu richtig. Managen? Das ist genau richtig. Und da auch noch ein Beispiel zu nennen. Eine dieser Bewertungen, die bei uns und bei Kununu mich persönlich sehr getroffen hat, war, einer hat sich beschwert, dass eine Mitarbeiterin bei uns, die durch Mental Health Probleme ging, den Mut gefasst hat, einmal bei uns in einem Meeting öffentlich darüber zu reden. Also hat erzählt, ja. Wie es ihr ging und ich fand es sehr wertvoll, ich fand es wichtig, wir wollten das Thema transparent machen. Und jemand hat bei uns auf der Plattform geschrieben, diese eine Mitarbeiterin, das fand ich wirklich blöd, wie sie sich im Vordergrund gestellt hat und dieses Thema einfach vor allen präsentiert hat. Das hat mich wirklich persönlich getroffen, aber das war ein großes Learning für mich, weil es hat mich gezeigt, ich kann nicht jeden erreichen. Ich werde auch nicht jeden allen recht machen. Aber auch so etwas haben wir dann ganz lange überlegt, wie wir antworten. Klar bedankt man sich und sagt man, wir sind so ein Company und wir stehen dazu. Ja. Und wenn es leider dir nicht passt,
dann passt du nicht
zu uns. Dann tut es uns leid, aber das ist unsere Werte. Ja. Davor stehen wir. Und das meine ich mit, wie man mit Feedback umgeht. Ganz offen, nicht unterstellen, dass die Menschen nicht klarkommen, die sind nicht intelligent. Ne? Deine Hotelbeschreibung, ich muss so lachen. Ich habe ein Hotel in Paris neulich gesucht. Man liest auch die 1,0, natürlich. Die findet man ganz lustig. Ja. Und die 5,0 glaubt man eh auch nicht übrigens.
Das Hotel selbst geschrieben.
So. Absolut. So, die 1,0, das fand ich so lustig. Jemand hat dieses Hotel eine 1,0 Bewertung gegeben, weil der Steckdose hinter dem Bett war. Da habe ich echt gedacht, okay, ich glaube, ich würde keine 1,0. Aber das ist genau, was ich meine. Ja. Mit dem Text kann man schon Kontext schaffen.
Aber wenn ich das mal verknüpfe, was du am Anfang gesagt hast, Authentizität und auch Antworten, auch dabei eine gewisse, wie soll ich sagen, eine Linie haben und auch eine Kante zeigen, so sind wir und so sind wir auch nicht. Damit sagst du ja eigentlich, wenn ich es so für mich übersetze, es gibt eigentlich nicht den besten Mitarbeiter, den die Firmen sich suchen, sondern den passenden Mitarbeiter. Ja? Also Cultural Fit ist eigentlich das, was du suchst als Unternehmen. Umso wichtiger ist, dass du dir klar machst, was ist deine Kultur, wie bringe ich sie zum Ausdruck, was heißt das eigentlich im Umgang mit Feedback, der öffentlich ist. Ja? Yeah. Ich bin ja, wie du sagst, nicht Opfer von irgendeiner Bewertung. Ich kann erstmal, wenn die nicht stimmt, es überprüfen lassen. Zweitens kann ich antworten und daraus, was hast du gesagt, über 50% ändern ihre Meinung, wenn sie das Feedback oder die Antwort von mir lesen, das bedeutet ja, ich habe eine Möglichkeit, mich wirklich sauber zu positionieren. Das heißt aber, ich muss einmal verstehen, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein, wer will ich auch nicht sein, heißt das ja. Ja, und um die richtigen Leute zu finden, die zu mir passen. Cultural Fit, ist das?
Genau. Also deswegen sage ich, die meisten Unternehmen vergessen, also ich glaube, immer mehr Geschäftsführer, C-Level, Unternehmensverantwortliche verstehen, dass der Erfolg von einem Geschäft kommt, wenn du über die Mitarbeiter gehst. Ja. Du kannst die besten Strategien haben, du kannst die besten PowerPoints und keine Ahnung was haben. Wenn die Menschen das nicht umsetzen, wirst du nicht erfolgreich sein. Und es gibt viele Unternehmen, die mittlerweile das erkennen. McKinsey hat neulich eine Studie ausgebracht, dass über 2/3 die C-Level jetzt wirklich verstehen und nennen, dass es der Nummer 1 auf ihren Prioritätslisten in Mitarbeiter zu investieren. Und ich rede jetzt nicht von Obstkorb, okay, wenn ich sage von Mitarbeiter investieren, sondern es ist richtig viel Arbeit. Wie frage ich intern ab? Wie mache ich regelmäßig dieses Checks, dieses Feedbackrunden? Wie gehe ich in der Unternehmen? Wie entwickle ich die weiter? Welche KPIs habe ich, um Erfolg innerhalb meiner Mannschaft zu messen? Es ist alles deutlich komplexer geworden. Wir haben Generationsthemen, wir haben Führungskräfte, die über 50 sind, wir haben Gen Z, wir haben ganz unterschiedliche, komplexe Funktionen, die
über 50.
Da sind.
Ja. Wow. Entschuldigung, sorry. Nein. Das aber hat mich getriggert, entschuldigung.
Yes, it's okay. Also und deswegen ist alles, es ist alles schwieriger geworden. Und es ist nicht mehr Mitarbeiter des Monats wie bei McDonald's und hat man sein Gesicht und seine 5 Sterne wie vor x Jahren. Performance ist ganz schwierig zu messen. Mitarbeiterzufriedenheit, Retention Rates, alle diese KPIs sind wahnsinnig wichtig. Und deswegen, genau wie du sagst, Culture Fit, das ist der Holy Grail für ein Unternehmen.
Und du sagst, es entdecken immer mehr Unternehmen. Also ich meine, es klingt ein bisschen banal, ehrlicherweise. Cultural Fit ist wichtig, hört man schon lange. Aber jetzt gibt es offensichtlich neue Studien, die kenne ich gar nicht, von McKinsey, die es auch rausfinden, dann stimmt's.
Ah. Ja, muss es stimmen, ne?
Muss es stimmen. Spätestens jetzt stimmt's. Ist es ein Thema, wo du auch einen entsprechenden Trend siehst oder flaut es gerade in Zeiten von Rezession und Entlassung?
Oh, spannend.
Gibt's eigentlich sozusagen die Rolle rückwärts? Weil Unternehmen sagen, ganz ehrlich, das können wir nicht mehr leisten. Wir müssen jetzt auf die Kosten gucken und das ist das Entscheidende.
Ja, das gibt es auch. Aber ich sage mal, es gibt auch ein Unternehmen, die vernünftiges Offboarding machen können. Ne? Also es ist jetzt, was ist das, 1-2 Jahren her, Twitter, X, sorry, tut mir leid, als sie abgebaut haben, was haben sie für einen, Entschuldigung, Shitstorm bekommen im Internet versus Meta? Und das, die haben genauso abgebaut. Ich will nicht sagen, dass ob das wirklich vergleichbar ist. Aber es gibt auch einen Grund. Das heißt, auch ein Offboarding, wie du abbaust, erklärst, ist auch wichtig. So, es gibt keine Rolle rückwärts. Es gibt nur Unternehmen, die das verstehen und Unternehmen, die es nicht verstehen. Und klar sind wir noch in einer Welt, wo wir eine Menge zu tun haben, gerade im deutschsprachigen Raum. Ich sage immer wieder, mit Feedback umzugehen, ist nicht vielleicht in der DNA. Und auch ein bisschen krankelig ist man auch ein bisschen da. Ein Optimismus, eine Freude nach vorne, eine Bereitschaft, sich zu ändern. Da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun, aber es entwickelt sich.
Mhm. Klassischerweise würdest du, oder als das Thema Employer Branding begann groß zu werden, hat man klassischerweise, wir haben schon von den Hochglanzbroschüren gesprochen, hat man klassischerweise gesagt, ich nehme die Methoden des Marketings, mache ein tolles Event, habe eine schöne Website, habe irgendwie diese Broschüre und so weiter, um mich besonders gut darzustellen. Und ich ziehe bestimmte Leute an und die kommen dann zu mir und sagen dann irgendwie am Tag 2 oder 3 oder 4 stelle ich fest, so richtig stimmt das nicht überein mit dem, was mir erzählt wurde. So, das heißt, sozusagen die erste Generation von Employer Branding war wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, davon geprägt, ein Luftschloss zu bauen und mich bestmöglich darzustellen. Was du gerade beschreibst, ist ja was völlig anderes. Das heißt, ich muss mich zuallererst mit mir auseinandersetzen, was für eine Kultur habe ich eigentlich?
Genau.
Was für eine will ich haben? Passt das eigentlich zusammen? Mhm. Und welche Leute passen zu mir, sodass die wirksam werden können, sich wohlfühlen und das auch für die Firma gut ist, sodass es irgendwie ein Mutual Fit ist, von allen Seiten einfach gut funktioniert. Wie messe ich eigentlich Kultur? Wie finde ich das raus? Was ist meine Kultur? Wie mache ich das eigentlich? Was sind eure Erfahrungen? Ihr habt wahrscheinlich auch, hast du ein paar Beispiele, wie Firmen das gut gemacht haben?
Ja. Also eine Sache, wo ich sage, immer soll man damit anfangen, ist erstmal die Mitarbeiter selber zu fragen, wie sie die Unternehmen beschreiben würden in 4 Wörtern. So. Und das ist immer ein ganz gutes Pulse-Check, weil man kriegt raus mit Wie würden Sie das beschreiben? Würden Sie das chaotisch beschreiben? Würden Sie es freundlich, familiär? Das sind so adjektivtechnisch, da gibt es unfassbar viel. Da kann man auch in kleine Working Groups auch so etwas machen. Aber da erstmal nachzufragen, ist extrem wichtig. Wie messt man es sonst? Wir machen zum Beispiel das ENPS, das ist Employee Net Promoter Score. Das ist ähnlich, wie man in Produkten macht. Also wie viele Mitarbeiter empfehlen dieses Unternehmen und wie viele das nicht empfehlen.
Als Arbeitgeber. Also
als Arbeitgeber. Okay. Damit hat man einen Messpunkt, wo man immer sich dann von Quartal zu Quartal einfach schauen kann, wie man sich bewegt. Dann idealerweise hat man ein positives ENPS.
Was ja auch eigentlich eine klassische Marketingmethode ist.
Klassische Marketingmethode. Ja, okay. Deswegen sage ich, alle diese KPIs, alle diese Messkriterien, alle diese User-Feedback, die jedes Unternehmen macht für sein Produkt, für seine Dienstleistung, sollen sie genauso viel Recherche und Herzblut reinschaffen für ihren Mitarbeiter, weil die Messgrundlage ist genau das Gleiche, die Methodik ist genau das Gleiche. Man muss sich nur damit auseinandersetzen.
Also muss es einmal von der Geschäftsführung her erstmal für wichtig erachten.
Genau so ist es.
Und dann betrachte ich eigentlich, es passt das, wenn man sagt, man betrachtet den Mitarbeiter eigentlich so ähnlich wie den Kunden. Also beim Kunden macht es einen Riesenaufwand. Ich will begreifen, ist er zufrieden oder nicht? Welche Bedürfnisse hat er? Welche Wünsche hat er? Und na, wie was muss ich jetzt eigentlich tun, damit der mich empfiehlt als Dienstleister, mein Produkt empfiehlt? Und du sagst, naja, mach dasselbe doch eigentlich mal mit dir als Arbeitgebermarke. Und dann findest du eigentlich ähnlich detailliert die Antworten.
Genau so ist es, weil wir wollen alle eine gesunde Basis haben. Das heißt, Marketing funktioniert nur, wenn man ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung hat. Und genauso wird das Word of Mouth, also dieses, ich empfehle diese Firma, nur funktionieren, wenn man auch von innen funktioniert, wenn man nach innen auch eine gesunde Unternehmenskultur hat. Wie gesagt, gewisse Balance, man wird niemals alle zufriedenstellen. Aber das ist genauso wie ein Produkt und Dienstleistung. Man wird nicht jeder erreichen, der das wirklich kaufen will. So. Und genau dieses Arbeit muss man nach innen machen.
Wir haben gerade schon von der Rezession gesprochen. Die dauert ja jetzt schon ein paar Tage an und ist auch nicht so richtig witzig für viele Unternehmen. Und eine Menge Unternehmen haben eigentlich heute eher das Problem, nicht so sehr das Problem, wie kriege ich die richtigen Mitarbeiter, sondern auf Deutsch gesagt, wie werde ich die los? Also es ist eine völlig andere Perspektive, die ja in den letzten, ja, ich habe das Gefühl, im letzten halben Jahr sich nochmal verschärft hat. Mhm. Warum ist Employer Branding überhaupt noch wichtig? Weil reicht das nicht, kann man das nicht einstellen in dieser Phase? Was würdest du sagen?
Nein, das ist genauso, wie gesagt, Employer Branding muss mir wegdenken, dass man denkt, dass es nur Marketing und Werbematerial ist. Employer Branding ist genau ein wichtiger Bestandteil für Retention, um die Mitarbeiter glücklich zu halten.
Retention, okay.
So, und da ist das Thema Feedback, da ist das Thema Kommunikation unfassbar wichtig. Auch wenn man abbaut, auch wenn man gerade sagt, da muss man umstrukturieren. Man will vielleicht, dass ein gewisser Bestandteil des Unternehmens vielleicht sich verabschiedet oder sich in Offboarding-Prozessen sich entwickelt. Aber da muss man genau da transparent sagen, wo will man hin, in welchem Unternehmen man sein muss. Und Employer Branding einfach als ein Marketing-Thema zur Seite zu stellen, ich habe einen roten Knopf und ich schalte das an und aus.
Ich spare jetzt, ja.
Das geht nicht. Man kann also sozusagen leider an den Menschen sparen, aber an der Wertesysteme, wofür man steht, kann man nicht sparen. Und das ist eigentlich Employer Branding. Employer Branding ist nichts anderes, als ich erzähle, wie ich bin als Unternehmen.
Ja, also eigentlich Marke im Sinne von Identität. Meine Arbeitgebermarke.
Purpose, Identität, wovor stehe ich, weswegen soll man hier bleiben. Und man will auch der andere Teil im Unternehmen auch behalten. Man muss auch einen Halt geben in solche Zeiten. Und davor ist Employer Branding wichtig.
Könnte man sagen, dass sich auch gerade vielleicht sogar in Zeiten von Entlassungswellen deine Identität, deine Kultur wirklich unter Beweis stellen lässt, weil ich sag mal, in guten Zeiten ein guter Arbeitgeber zu sein und für gute Laune zu sorgen, ist relativ einfach. Und in Krisenzeiten ist es deutlich schwerer. Nebenbei, diejenigen, die im Unternehmen verbleiben, sehen auch, wie du mit jemandem umgehst, der nicht mehr da verbleibt. Ja. Also das macht ja auch was mit, du hast Retention gesagt, das macht ja auch was mit der eigenen Kultur. Könnte man sagen, dass sich gerade in solchen schwierigen Situationen sozusagen erweist, dass es ja, dass du unterm Brennglas siehst, wie ist die Kultur wirklich in diesem Moment?
Haltung, das ist einfach das Wichtigste, was man haben kann, ist Haltung. Und auch da, wenn man es nicht hat, kein Rückgrat hat in solche Zeiten, das werden die Mitarbeiter auch nicht verzeihen. Auch nicht verzeihen später. Die werden sich erinnern, wie man mit den Mitarbeitern umgegangen sind, wie man sich von denen getrennt hat, wie man kommuniziert hat. Und plötzlich, wenn es wieder gut geht, gibt es wieder 5 Firmenfeiern. Das ist cheap, das ist billig. Da kriegt man die auch nicht wieder. Das funktioniert nicht. Davor muss man einfach ein Grundausverständnis für den Mensch haben. Ein Wissen, dass so ticken wir nicht, so würde ich nicht ticken. So, wieso sollen die Mitarbeiter einfach als Werkzeuge da einfach, ich sag mal, binär in Zeiten, guten, schlechten Zeiten, einfach sagen, ja, passt schon, das ist okay, wenn er so kommuniziert, dann wird es irgendwann wieder gut gehen. Und deswegen bleibe ich. Ich warte, bis er wieder nett und freundlich ist. Das passiert nicht.
Okay. Also im Prinzip sagst du, auch in solchen Krisensituationen oder gerade in Krisensituationen zeigt sich, wer du bist. Du hast gerade schon das Stichwort Retention genannt. Was ist deine Perspektive darauf? Was gibt es da für Best Practices? Weil du willst ja, naja, der demografische Wandel existiert nach wie vor, trotz Krisenzeiten, trotz Rezession. Du willst ja trotzdem auch die guten Mitarbeiter, die zu dir passen, wo es einen Perfect Fit gibt, die willst du ja auch in schwierigen Zeiten, gerade vielleicht sogar, an dich binden. Mhm. Welche Rezepte hast du da?
Also es fängt ganz einfach an mit das Thema, man kann nicht genug kommunizieren. Ich glaube, man muss unfassbar viel Arbeit leisten, ständig zu erklären, wo man hin will, was die Mission ist, was die Strategie ist, wieso man in diese schwierigen Zeiten sind. Und ehrlich gesagt, auch Fehler zu geben. Vielleicht hat man überhired, vielleicht hat man wirtschaftlich falsche Entscheidungen getroffen, vielleicht hat man auf 5 Projekten gesetzt, die nicht gefruchtet haben. Das ist Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das ist das Erste. Alle anderen Mittel, wenn man es leisten kann mit der Zeit, mit den Projekten, mit Gehaltsbewegungen, alles andere, die sind dann Tools, die man je nach wirtschaftlicher Lage hat. Aber am Anfang muss man einfach erklären und sagen, weswegen, wo geht's hin?
Also Kommunikation ist ganz wichtig. Und ja, du hast gesagt, Fehler zugeben, hat ja auch eine kulturelle Komponente. Wenn ich als Geschäftsführung in der Lage bin, Fehler zuzugeben, dann kann das jeder andere auch. Das ist die Voraussetzung, dass ich überhaupt daraus lernen kann.
Plus es gibt auch keine perfekten Chefs. Ich mache auch ständig Fehler. Nicht ständig, okay? Ab und zu.
Wir fragen gleich nochmal, wenn die Mikrofone
Ja, bitte nicht
sind.
In der Team nachfragen. Ich habe eine lange Liste. Aber ich sage nur, das ist auch menschlich. Darüber soll man auch reden.
Ja. Also dein Teamfeedback ist ehrlich gesagt relativ gut, wenn ich mal davon ausgehe, dass du als die Geschäftsführerin von Kununu dafür verantwortlich bist, welchen Kununu-Score Kununu hat. Da habe ich mich heute Morgen nachgeguckt. Das ist 4,2. Nebenbei, die New Workers, ihr habt 4,3 von 5.
Okay.
Slightly better. Okay. Nein, im Ernst, was macht ihr eigentlich? Also ich meine, man sagt ja so schön, der Schuster hat die schäbigsten Schuhe. Ja. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Ihr macht ja offensichtlich eine ganze Menge richtig. 5 ist der höchste Score, ihr habt 4,2. Es gibt sicherlich auch Leute, die, man sieht ja auch sozusagen kleine, also schwache Bewertungen. Es gibt ja auch Kritik so. Was macht ihr? Was sind die Punkte, wo du sagst, hey, da ist die Kritik auch berechtigt? Du hast gesagt, Feedback ist ein Geschenk. Was sind Punkte, wo du sagst, hey, das müssen wir uns anziehen und müssen wir ran. Wie macht ihr das?
Ja, es ist tatsächlich ein regelmäßiger Touchpoint für uns in unserem sogenannten Leadership-Team, wo wir uns darüber austauschen und reden auch darüber. Wir geben auch jede einzelne von den Funktionen auch antwortet selber.
Ah, okay.
Das heißt, sie müssen auch, wenn jemand in der Softwareentwicklung eine schlechte Bewertung oder eine gute Bewertung abgegeben hat, dann muss jemand in der Softwareentwicklungsbereich antworten. Es ist keine Aufgabe, die wir delegiert haben in HR oder irgendeiner anderen Source, sondern da, wo es sich betrifft, bitte mitnehmen, bitte mit dem Team darüber reden und auch offen und transparent intern darüber reden, dann überlegen, wie man antwortet. Das heißt, es dauert ein bisschen länger als das übliche, ich hack mal irgendeine Antwort rein. Ja. So, das nehmen wir wirklich ernst und wir diskutieren darüber, ob wir das eine Meinung sind oder nicht und sagen, okay, finden wir das. Oft ist es, was schwierig ist, ist das jetzt eine Ausnahme, wenn ein Kritik kommt, oder ist es etwas, wo durchaus wir ein bisschen nachschauen sollen? Und da komme ich zurück zu diesen Punkten, was wir einmal im Quartal nachfragen, wie es denen geht. Wir haben offene, anonyme Feedbackfelder und dann schauen wir auch sehr genau, was zurückkommt und dann kann ich das ein bisschen einordnen und wir überlegen intern mit anderen Teams, wir haben ein Team, die heißt Organizational Development, dann reden wir, was müssen wir da machen, mit welchen Teams musst du reingehen, also es ist richtig viel Arbeit, ehrlich gesagt. Ja.
Na gut, ihr müsst euch auch, also wenn ihr das anbietet, müsst ihr natürlich da auch mit gutem Vorbild vorangehen, was ihr auch macht offensichtlich und indem ihr das sozusagen delegiert, ist vielleicht das falsche Wort, aber an denjenigen antworten lasst, dessen Verantwortungsbereich das ist, stellt ihr auch sicher, dass du vielleicht nicht die eine Kultur hast, die sozusagen one size fits all ist in der Firma, weil du hast womöglich im, ich sag jetzt mal, Vertrieb und Marketing hast du wahrscheinlich naturgemäß andere Typen von Menschen und musst auch ein bisschen anders führen. Damit hast du ja irgendwie auch immer diverse Kulturen in so einem Unternehmen. Ist das ein Gedanke, den ihr auch habt, dass ihr sagt, also die eine schlechthinige Kultur für alles gibt's eigentlich gar nicht, sondern ich habe ein bestimmte Werte, die sich über alle sozusagen hinweg, die erlebbar sind, über alle hinweg. Aber ich habe eben auch einzelne Spezifika, die unterschiedlich im Unternehmen sind.
Ja, und das ist in unserer internen Befragung, da können wir sehr wohl sehen, wie Vertrieb geantwortet hat, wie Marketing geantwortet, Produktentwicklung und so weiter. Aber das Wichtigste für mich sind anderen Themen mit. Wie glücklich sind Sie in Unternehmen? Verstehen Sie, wovor wir stehen? Wollen Sie morgen auch gerne für dieses Unternehmen arbeiten? Finden Sie, dass die Kollegen toll sind? Das ist etwas, wo ich sehr genau gucke und schaue. Das muss gleich sein. Ja. Da muss ich jeden erreichen. Das ist egal, in welcher Funktion Sie sind. Das unterschiedliche Typen, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Themen haben, unterschiedliche Prozessprobleme haben oder irgendwelche Themen gut oder schlecht finden. Aber dieses Urwerte, wofür unsere Unternehmen stehen, verstehen Sie unsere Purpose und stehen Sie dahinter? Wenn da ein Nein stehen würde in einer Funktion versus der andere,
dann geht es nicht. Das heißt, so die Kernwerte sind gleich und die spezifischen, weiß ich nicht, Führungsphilosophien können sich schon unterscheiden, ob ich jetzt in meinem Beispiel Sales- oder Marketing-Truppe
zähle. Und da ist mir wichtig, dass wir auch von der Führungsphilosophie auch genauso die gleiche Philosophie haben in einem Vertriebsbereich wie in einem Softwareentwicklungsbereich. Okay. Das darf nicht sein, dass man plötzlich sagt, oh, da geht's. Und da geht's nicht. Das ist doch Quatsch. Wir sind alle Menschen, wir alle die gleichen Werte. Und da muss man genauso respektvoll und offen und umgänglich als Führungskraft sein, egal wo wir sind bei uns.
Aber jetzt musst du mir doch nochmal eine Sache verraten, die du gerade so ein bisschen elegant umschifft hast, nämlich die Frage. Was ist eigentlich ein Thema, wo du sagst, da sind wir nicht gut und damit beschäftigen wir uns. Und das haben wir aus dem Feedback der Leute gelernt. Das war mir vielleicht vorher gar nicht so klar. Gibt's da eins, wo du sagst, da müssen wir ran?
Ja, eine Sache, was ich sehr ernst nehme, ist, wir sind ein Unternehmen, 250 Leute ungefähr. Wir sind viel gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben viele Formate geschaffen, wo man sich seine Projekte vorstellen kann, wo man irgendwie erzählt, was man macht. Und ich kriege immer wieder dieses Feedback, das ist ein Format für den Extroverts, also die Leute, die gerne auf die Bühne stehen und die nicht so viel erzählen können, weil das nicht in der Natur ist, dass die keine Bühne haben. Und das beschäftigt mich sehr, weil ich will nicht, dass wir so shiny sind, dass nur die paar Leute, die Lauten einfach die Platz haben und die leise sind, wie erreichen wir den und wie fühlen sie sich abgeholt? Das beschäftigt mich sehr.
Ja, spannende Frage, die wahrscheinlich viele Unternehmen betrifft. Ich meine, naturgemäß sind die Lauten laut, per Definition, und die anderen eben nicht. Was macht man da?
Das weiß ich nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Es ist etwas, wo ich keine direkte Antwort habe. Ich weiß nur, ich möchte darüber reden und denen auch erzählen, dass ich das sehe, weil das beschäftigt mich oft, dass ich sage, wenn die nicht sehen, dass ich das weiß, dann denken sie, dass es mir egal ist. Und es ist mir nicht egal. Aber ich habe keine Lösung bis jetzt. Das ist etwas in der Tat, das beschäftigt mich.
Nina, über die Lösung sprechen wir beim nächsten Mal. Ich sage ganz herzlichen Dank. Das war der erste Podcast mit Publikum. Es war gar nicht schlimm, fand ich. Nein, im ganzen Gegenteil. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich danke dir ganz herzlich und ich danke euch fürs Zuhören. Danke.